So, wir sind zurück beim Podcast, wir steigen wieder ein, wir sind quasi zurück wie Phönix aus der Asche, wie AstraZeneca, kehren wir zurück und wollen euch heute präsentieren unseren Podcast zum ganzen Thema unserer Talente-Serie, die Cavani-Diskussion unter 10, sind mittlerweile vorbei, it was the most wonderful time of the year, und deswegen würde ich sagen, fangen wir heute einfach mal an und wollen euch so einen kleinen Einblick geben, wie wir denn unsere Talente-Serie wie wir dieses Jahr vorgegangen sind bei der ganzen Auswahl der ganzen Talente, wie wir die bewertet haben und so weiter und so fort. Und da mit dabei ist diesmal der Amadeus, der heute mein Gast ist. Wir sind heute nur zu zweit hier. Grüß dich, mein Großer.
Ja, servus, Sascha. Ich dachte, du wolltest am Anfang schon sagen, Most Wanted Talente-Serie.
Ich wollte gerade sagen, ja. Wobei Most Wanted würde ich es ja nicht sagen, aber vor Next Gen und dieses... Welche gab es da noch von Next? Ja, genau, Guardian, genau. Next Gen und Guardian, müssen wir es eigentlich gar nicht so groß verstecken, zumindest im deutschsprachigen Raum. Würde ich einfach mal ganz demütig sagen, dass wir da die Vorreiter sind in dem Bereich. Amadeus, dann würde ich vielleicht gleich mal bitten an der Stelle. Du bist ja der Hüter über die ganzen Zahlen bei uns gewesen, in diesem ganzen Prozess. Wie viele Autoren hatten wir diesmal dabei? Wie viele Spieler waren es, die wir da bewertet haben in Summe? Hau einfach bloß mal ein paar Zahlen raus, damit die Hörerinnen und Hörer sich überhaupt ein Bild machen können, was denn diese ganze Talente-Serie Cavanis Friseur unter 10 für uns überhaupt bedeutet hat.
Genau, also die Cavanis Friseur unter 10 versucht halt die 10 besten Talente pro Position im Weltfußball unter 20 alle 2 Jahre vorzustellen. Auf den Innenverteidigerpositionen sind es dann eben 20, weil da kann man ja zwischen den einzelnen Positionen nicht ganz so differenzieren, oder es sind ja in der Regel immer 2 Innenverteidiger. Genau, und da hatten wir insgesamt, also ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel es genau waren, aber um die 600 Spieler, wie das waren ungefähr genauso viele wie vor 2 Jahren oder ungefähr so die gleiche Größenordnung wie vor 2 Jahren, die wir dann in unsere Excel-Liste gekloppt haben und die dann natürlich auch erstmal sortiert werden wollten. Genau, wir haben dann, glaube ich, ab Januar oder so die Auswertung oder die das Voting sozusagen freigegeben für unsere Experten, wo dann eben jeder in einem ausgeklügelten Verfahren seine Punkte für seine Favoriten abgeben konnte. Und genau, bei den Autoren, wir hatten 37 Autoren. Ich glaube, das müssten deutlich mehr gewesen sein als letztes Mal, wo du ja und Marco, glaube ich, so um die 20 Texte raushauen musstet.
Muss man echt sagen, dass das an der diesjährigen Episode, ist ja mittlerweile schon die dritte gewesen, dass die zumindest für Marco und mich so die am spannendsten waren, weil du hast ja schon angesprochen, wir hatten 37 Autoren, die uns da wirklich tatkräftig zur Seite gestanden haben.
Ja, danke auch nochmal an dieser Stelle natürlich.
Ja, absolut. Also wir hatten, ich wüsste jetzt gar nicht, ob man da alles noch aufzählen kann, also ob das jetzt nun Mario Solke war, der wieder dabei war, oder Andreas Geibel war dieses Jahr gar nicht dabei.
Ich habe die gerade vor mir. Genau, stimmt. Geibel war nicht dabei.
Andreas Geibel war nicht dabei, aber ansonsten Markus Horn war ja, glaube ich, noch dabei. Ne?
Marius Fischer.
Stimmt, Marius Fischer war auch dabei mit dem Text über Bukayo Saka. Also wir hatten diesmal wirklich viel, viel mehr Autoren, was natürlich den administrativen Aufwand ein bisschen gesteigert hat. Aber rein vom Schreiben her würde ich sagen, dass das so zumindest für uns, für diesen Kern von Cavanis Friseur, der ja so um, weiß ich nicht, 5 bis 7 Autoren ist, würde ich schon sagen, war das mit die entspannteste Sache. Also ich musste ja zum Glück nicht die ganzen Grafiken erstellen, so wie du. Aber selbst da muss ich also für mein Dafürhalten war es so, dass ihr...
Also genau, wie letztes Mal musste Marco Stein, der legendäre Gründer von Cavanis Friseur, die Grafik noch alle alleine machen, aber diesmal hat er tatkräftige Unterstützung von Simon und mir. Ja. Und deswegen glaube ich, es hat auch den Texten an sich auch gut getan, dass es so mehrere Autoren waren, weil die Texte haben dann doch auch schon ein bisschen variiert, so was, glaube ich, schon ganz gut war, so von Autor zu Autor.
Ja. Gut, zumal, also für mich persönlich jetzt war es ja eigentlich auch so, dass ich ja bei den letzten Ausgaben irgendwie einen bunten Mix hatte, irgendwie aus allen Positionen. Also ich hatte tatsächlich dieses Mal nur Torhüter und Alan Velasco als linkes Mittelfeld.
Ja, stimmt. Ja.
Ansonsten hatte ich eigentlich relativ wenig. Also ich hatte tatsächlich nur vier Texte, ja. 3 Torhüter echt, und krass. Einmal Velasco. Ja. Habe ich mich richtig quasi gehen lassen. Ja. Aber dann natürlich, was wir vorhin schon angesprochen haben, dieser ganze Bewertungsprozess, wer kommt jetzt letztendlich in die Auswahl der 110? Also das haben wir jetzt natürlich nicht nur uns allein überlassen, also unserem engeren Autorenkreis, sondern wir haben da auch wieder mit knapp 10 Autoren und Experten tatsächlich auch zusammengearbeitet, die uns da wieder Meinungen gegeben haben. Wir haben vorher, wie in den vorherigen Ausgaben auch, immer wieder da Datenbanken bei transfermarkt.de oder Wisecout oder Instat, die uns diesmal auch wieder als Datenprovider unterstützt haben. Liebe Grüße an der Stelle, ein großes Dankeschön nochmal an Instat. Haben wir uns einfach wieder da versucht, so viel wie möglich Wissen über mögliche Kandidaten für diese Liste anzueignen, um einfach eine gute Expertise dazu haben. Also wir sind jetzt nicht irgendwie reinweg nur nach Marktwert gegangen, auch wenn das natürlich auch reinspielt, wenn ein Spieler mit 17 Jahren, weiß ich nicht, bei AS Saint-Étienne spielt und dann schon einen hohen Marktwert von 12 Millionen hat oder so, spielt das natürlich noch genauso mit in die Bewertung mit rein, auf jeden Fall, aber es ist nur ein erster oder ein Indikator von vielen, der damit reinspielt. Ne?
Ja, apropos Marktwert, also ich habe auch gerade die Liste mal vor mir, wir haben da schon eine relativ hohe Streuung auch, also natürlich haben wir so Banger dabei wie Ansu, Fati, Kamavinga, mit 80, jeweils 60 Millionen, aber dann auch doch relativ viele auch so im Bereich unter 5 Millionen, also wir haben sogar 9 Spieler unter 1 Million Marktwert, was ich gar nicht gedacht hätte, dass es so viele sind.
Also unter 1 Million?
Ja, genau, ja.
Okay, es dürfte also ich weiß nicht, ob die das dürfte dann da bestimmt so Luca Unbehauen oder so sein, bestimmt, ne? Oder
Thiago Mendes. Ja, genau, Chevalier.
Ja, genau, die meisten. Suto. Ja, die meisten Torhüter, ja. Das sind die, die wenigsten Marktwert haben. Was uns, glaube ich, gleich mal zum ersten Punkt bringt. Oder willst du noch irgendwas zur ganzen Planung an sich sagen? Fällt dir da noch irgendwas ein, was du jetzt unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben würdest?
Ja, ich würde vielleicht immer darauf verweisen, dass der administrative Aufwand doch echt relativ groß ist. Habt ihr auch damals in eurer Blog-Episode verdeutlicht, dass es nicht nur irgendwie so eine Liste ist, die man da irgendwie mal zusammenhaut, ein paar Grafiken und also weil allein das Texte redigieren und dann die Links einfügen und die Suchmaschinenoptimierung, dann du hast ja zum Glück das den Großteil des Social Media Handlings übernommen. Also es ist schon immer eine Mammutaufgabe so, deswegen hat schon Grund, warum wir es alle 2 Jahre machen, aber also der Trag konnte sich auch diesmal sehr, sehr sehen lassen, also wie eigentlich jedes Mal, aber dank OneFootball in dieser Stelle auch nochmal Grüße raus. Haben wir da wirklich sehr, sehr gut auch abgeschnitten. Und dafür lohnt sich dann auch, wenn man weiß, dass die Leute die Texte lesen.
Absolut, also können, glaube ich, so sagen, so knapp 1 Million Aufrufe über sämtliche Kanäle sind so dabei rausgegangen. Was uns natürlich unheimlich freut, dass wir da, dass die Texte einfach bei euch so gut angekommen sind, weil da, ja, Amadeus es eben auch hat anklingen lassen, ganz, ganz großer administrativer Aufwand einfach dahinter steckt, der für uns zu Beginn dieser ganzen Serie diesmal gar nicht so sichtbar war, glaube ich. Also der administrative Aufwand war einfach insofern groß, weil wir eben die ganzen Texte, die wir nicht selber geschrieben haben, nochmal genauer gegenlesen mussten und korrigieren mussten, damit wir euch einfach einen besseren und qualitativ hochwertigen Content irgendwie liefern können. Das ist eigentlich der Grund gewesen, warum das so viel Aufwand für uns war, obwohl jetzt, wie gesagt, der Kern der Autoren nicht mehr so viele Texte selbst übernommen hat. Ja. So, dann würde ich sagen, wollen wir einfach mal kurz, du hattest ja eben, oder wir hatten es ja eben schon anklingen lassen, dass bei den ganzen Marktwerten die Torhüter tatsächlich mit den wenigsten oder den geringsten Marktwert so im Schnitt haben. Ich hatte mir auch schon mal Gedanken, oder wir hatten uns, glaube ich, auch schon mal im Chat darüber Gedanken gemacht, dass die Torhüter ja generell bei solchen Talenteserien immer relativ schwierig zu bewerten sind. Also die wenigsten von denen auch aus unserer Liste, da gibt es eigentlich ja kaum Torhüter, die tatsächlich im Stammkeeper sind. Grundsätzlich, wenn sich ein Torhüter irgendwie im U23-Bereich, also unter 23 Jahren, in irgendeinem Erstligateam festsetzt, ist es ja immer erstmal schon gut. Also selbst wenn der Torhüter 25 ist und sich dann langsam mal festspielt als Nummer 1, dann ist das auch schon einfach ein gutes Zeichen, dass er schon was kann, weil die meisten Vereine setzen dann doch eher auf die erfahrenen Torhüter, beziehungsweise dann auf Torhüter, die halt schon bedeutend über 25 Jahre alt sind oder über 24, je nachdem.
Ne? Ich mache jetzt auch gerade mal die Liste auf von den 110 Torhütern vom letzten Mal. Da waren, glaube ich, auch gar nicht so viele dabei, die jetzt schon so den Durchbruch geschafft haben. Also
außer Donnarumma, ne?
Donnarumma natürlich, Lafont, ich weiß gar nicht, wo der gerade ist, bei Nantes oder bei Nantes.
Ja, Lafont ist bei Nantes, nachdem ja die Leihe damals zu Florenz nicht so geglückt ist.
Ja, der galt ja auch mal als Megatalent, aber inzwischen auch.
Ja, wobei aber der macht, also Nantes hat, glaube ich, letzte Saison eine relativ stabile Defensive gehabt, als er noch da war. Oder als er schon da war.
Ja, genau, deswegen, bei Nantes.
Ja, genau. Wer war letztes Jahr noch alles dabei?
Genau, vor 2 Jahren. Also einige Namen. Ja, Christian Jahren, Früchte. Ja. Ja, André Lunin. Berke Öser. Ja, Alessandro Pizzari, den ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Oh, ja, Kiel Scherpen.
Kiel Scherpen, ja, stimmt.
Und Milos Wieler auch.
Wobei bei Kiel Scherpen, ne, da dachte ich echt, der Typ, jetzt als dann Onana gesperrt worden war, für die, ja, für die 10 Monate oder was, das war durch den Doping-Skandal. Skandal war es ja eigentlich, es waren nur die Vorwürfe, die da irgendwie im Raum standen, dann daraufhin die FIFA das Urteil verhängt, die UEFA das Urteil verhängt hat. Dachte ich echt, dass das Kiel Scherpen dann als etatmäßige Nummer 2 dann aufrückt und dann auch Einsätze bekommt dauerhaft, aber bei Ajax hat man sich dann eben für Martens de Kellenberg entschieden mit 38 oder so, wie alt der Typ mittlerweile ist, keine Ahnung. Ärgert mich auch ein bisschen, aber ich denke auch, dass Kiel Scherpen in nächster Zeit dann auf jeden Fall seinen Durchbruch auch schaffen wird in irgendeiner ersten Mannschaft, hoffe ich zumindest.
Ja, bei Diogo Costa sieht man es auch ganz gut, was du vorhin angesprochen hast. Beim FC Porto ist er gerade Backup-Keeper, oder gilt auch weiterhin als relativ großes Talent, aber das ist halt ähnlich, wie du gesagt hast, wenn man halt in vielen Wettbewerben mitspielt, dann tendieren die meisten größeren Clubs immer noch dazu, dann ältere Haudegen ins Tor zu stellen. Da ist jetzt Agustin Marchesin Keeper, und Costa kriegt halt auch nur im Pokal ab und zu mal Einsätze. Ist halt auch schwierig wahrscheinlich, sich als Keeper da so zu entwickeln. Oder wie siehst du das, wenn man so als 22-Jähriger so 10 Spiele pro Jahr macht?
Ja, also generell so diese mehr vom jungen Keeper, der dazulernt, wenn er mit Manuel Neuer oder eben mit einem erfahrenen Keeper irgendwie nur mittrainiert, dann aber nicht spielt, ist völliger Quatsch. Also da müssen halt spielen, du musst halt, du brauchst ja einfach die Spielpraxis, ansonsten kannst du dich halt selber nicht weiterentwickeln. Ne? Auf der anderen Seite musst du halt auch gucken, wo du hinverliehen wirst. Also Christian Früchtl hast du vorhin angesprochen, hat, glaube ich, bei Nürnberg jetzt kein einziges Spiel gemacht. Also das für ihn war die Leihe halt auch ziemlicher Quatsch. Also, oder ist ja Quatsch, nicht wäre zu hart ausgedrückt, aber es war halt keine glückliche Leihe, sagen wir so, genau. Ja. Weil das halt ganz klar auch vom Potenzial her ein Torhüter wäre, der jetzt in dem Alter schon bei einem guten Zweitliga-Club spielen könnte. Ich weiß gar nicht, wer ist denn bei Nürnberg überhaupt die aktuelle Nummer 1? Ja, keine Ahnung, liebe Grüße an Alex Trücker, der ist da, glaube ich, Clubfan. Oder was, Nils Kern, ich weiß gar nicht. Ja, und das sind halt so Sachen, die da immer halt mit reinspielen, dass es natürlich auch immer klappen oder einfach passen muss vom Stammverein, ne? Wenn der sagt, okay, entweder wir werfen dich jetzt ins kalte Wasser oder wenn nicht, dann bieten wir dir die Möglichkeit, in einem Club, der in zweite oder dritte Liga spielt, da zumindest eine Spielpraxis zu sammeln. Ja, aber selbst da muss man auch Glück haben, dass der Trainer dort auf einen baut oder ja, das, wie bei allen Talenten eigentlich, muss der Glück haben, dass du vielleicht in der Situation, wo du deine Chance hast, die dann irgendwie auch nutzt. Also, so blöd das ja klingt, das gilt halt nochmal mehr für Torhüter, die sicherlich noch ein bisschen mehr Geduld mitbringen müssen als ein offensiver Mittelfeldspieler oder ein Stürmer oder so, der vielleicht aus 10 Minuten Spielzeit mal trotzdem irgendwie Impact haben kann. Ja. Aber grundsätzlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, also die Torhüter, die wir jetzt dieses Jahr hatten, da haben wir eigentlich auch keinen richtigen Banger dabei, so wie Donnarumma in den vorherigen beiden Jahren. Wobei Donnarumma natürlich jetzt ziemliche Ausnahme ist, aber wir haben jetzt eigentlich keinen, der sich so richtig krass etabliert hat in der ersten Mannschaft, oder?
Also am ehesten noch Distanoglu, wenn ich den Namen richtig ausspreche, vom Beşiktaş. Aber ich kann mich auch noch an deine erschreckte Nachricht damals in unserer Gruppe erinnern, als wir angefangen haben, die Liste zu erstellen. Boah, die Keeper sind ja dieses Jahr echt
Mau nicht, aber man hat halt keinen, der jetzt wirklich herausragt. Ne? Also Van der Voort von Gent. Genk. Genau. Also der wird zwar mit so als einer der aufgeführt, die das tatsächlich schaffen können, zumindest meistens so medial, weil er mit der jüngste Keeper war in der Champions League, hat dann wieder Svilar abgelöst, vor 2 Jahren, als er gegen Neapel gespielt hat in der Champions League. Aber ich finde ihn einfach noch viel zu fehleranfällig. Also hatte ich ja, glaube ich, auch mal einen Text geschrieben, dass er zwar gute Anlagen hat, Martin van der Voort, aber de facto noch viel zu viele Fehler macht in sämtlichen Bereichen einfach. Und ja, gerade bei Fernschüssen oder so viel zu viel rumhampelt und das ist irgendwie alles nicht so richtig das, weshalb ich auch nicht glaube, dass er dem Hype, der ihm irgendwie entgegengebracht wird, gerecht werden kann.
Und Anatoli Trubin dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, der immerhin Stammkeeper bei Schachtar ist und in der Champions League in der Gruppenphase relativ.
Stimmt, gegen Real, glaube ich, gegen Real zweimal die Null gehalten, ne? Oder einmal. Gegen Real und Inter. Real und Inter, glaube ich, hat er die Null gehalten.
Ja, wurde auf jeden Fall von unserem Autotür-Oppermann hochgelobt. Ja. Auch für seinen Spinnenkörper. Oder das wurde zumindest ausgemacht als Attribut.
Ja. Ansonsten, wen ich echt noch empfehlen oder hervorheben will, ist da Christos Mandas, den ich da...
Der Stern am Himmel von Athen.
Der hat mir wirklich am meisten Freude bereitet, tatsächlich bei der Analyse und auch beim Schreiben. Ich denke wirklich nicht, dass er jetzt in den nächsten 2 bis 3 Jahren irgendwie in der Top-5-Liga spielen wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann auch sein, dass der Typ einfach jetzt sein Leben lang weiter in der griechischen ersten Liga spielen wird oder so, oder irgendwie in die Türkei wechseln wird oder so. Aber ich finde einfach,
dass... Grieche in die Türkei.
Ja, genau. aber an und für sich finde ich, es ist ein super Keeper, der richtig gute Anlagen mitbringt, absolut furchtlos ist in der Strafraumverteidigung und ja, eigentlich gute Anlagen hat. Also wenn dort irgendwie einen Verein, der, weiß ich nicht, Freiburg oder so, oder Augsburg, weißt du, irgend so ein unterklassiger, oder so ein Verein, der eben niedriger spielt in der ersten Bundesliga oder so, weißt du? Ja. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass er trotzdem
noch als Sturm schon kommen.
Ach ja, sollen sie kommen. Das wäre tatsächlich mal so ein Transfer, über den ich mich echt richtig freuen würde und dass er trotzdem auch mal ein Erfolg ist. Also bei allen Spielern, die wir jetzt immer vorstellen, der ganzen Serie, muss ja trotzdem auch sagen, wenn dort von den 110 Spielern 20 wirklich gut werden und dann konstant auf Champions League Niveau spielen, ist es ja schon mal gut. Also viele gehen versenken dann ja im normalen Bundesliga oder Premier League oder was auch immer für einen Alltag, also auch Zweitliga-Alltag. Man kann das ja auch vorher nie so ganz vorausahnen, wo dann der Weg letztlich hingehen wird. Beim einigen sieht man es schon, also jetzt, dass ein Ansu Fati mal ein riesengroßer Spieler werden wird, das ist auch klar. Bei Joao Felix hat man es damals auch gesehen. Aber ansonsten kann man das wirklich nicht bei allen voraussagen. Deswegen ist es auch manchmal okay, wenn man quasi einfach so ein, bei Sandhausen spielt oder so, oder Greuther Fürth, das ist auch noch okay. Dann hast du trotzdem auch deine Familie ernährt, so. Musst dich erst dann nicht weiter drum kümmern.
An dieser Stelle vielleicht auch mal das Logo von Atromitos Athen auschecken. Sehr clean auf jeden Fall.
Ah ja, das stimmt. Ja, Atromitos Athen. Ja. Aber tatsächlich so, also dann ist mir bei der ganzen Recherche, bin ich dann natürlich dann auch, wenn man über griechische Torhüter spricht, dann über Nikopolidis gestolpert.
Ja, der griechische George Clooney.
Auf jeden Fall. Der hatte irgendwie schon mit 25, der sah schon aus wie, Ende 40 oder so, ne? Geiler Typ auf jeden Fall. Ja, aber ansonsten, wenn man jetzt vielleicht mal guckt, Deutschland haben wir jetzt den einzigen Torhüter in der Liste, oder der einzige Torhüter in der Liste, der Deutsche ist, war dann Luca Unbehauen. Vom BVB.
Passender Name.
Ja, wird auch hoch gehandelt, wurde auch von uns, von Patrick, gut bewertet. Ich finde ihn auch ganz gut, aber ich sehe ihn halt auch nicht aufgrund seiner Verletzung, die er, glaube ich, eine Meniskus- oder Kreuzbandverletzung, irgend sowas in der vergangenen Saison. Weiß ich halt auch nicht, ob er jetzt auf kurz oder lang dann auch sich mit 20 Jahren irgendwie in der U21 oder so durchsetzen kann, tatsächlich. Auch abwarten. Na. Aber generell, ich habe mich auch gestern schon mal mit Till drüber unterhalten, als wir Champions League geguckt haben. Generell ist ja in Deutschland jetzt irgendwie letzter Zeit und in den letzten Jahren so, dass wir trotzdem diese Generation Leno, Neuer, Ter Stegen hatten. Gut, Neuer noch ein bisschen eher. Also Leno, Ter Stegen sind jetzt ungefähr so ein Jahrgang. Danach wird es halt auch dünn, also.
Trapp fehlt mir noch ein.
Der Trapp ist auch schon 30.
Echt?
Ja, Trapp ist schon 30. Trapp ist nochmal älter als Leno und Ter Stegen. Brauchst du jetzt nicht deine Augenbrauen rümpfen? Kannst du mir ruhig glauben. Kannst gerne mal gucken, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Trapp schon 30 ist mittlerweile.
Okay, Trapp ist 30, am 8. Juli 1990 geboren.
Ja.
Deswegen hat er, glaube ich, am gleichen Tag Geburtstag wie ich. Aber wirklich ist
stark. Ja. Das Ding ist, glaube ich, 27 oder so.
Ja, 92. Also er ist jetzt 29 immerhin auch schon.
Na, siehst du, ja, so. Also die werden alle noch so 5 bis 6 Jahre haben, ne? Ohne Frage. Aber aktuell sehe ich halt noch keinen, der da wirklich da in die Lücke irgendwie stoßen könnte. So, wie weiß ich nicht, in England hast du mit Dean Henderson einen ziemlich guten Mann, der trotzdem noch U23-Spieler ist, theoretisch, oder U25-Spieler, sagen wir es mal so, im Torhüterbereich, muss man die Latte ein bisschen höher ansetzen. Ansonsten aber in Deutschland so, ja gut, Florian Müller ist auch okay, so, spielt eine gute Saison in Freiburg, aber auch Robin Zentner, keine Ahnung, also habe ich irgendwie nicht so viel Zutrauen dazu, dass dann die nächste Mal dieser nächste U23 U23, U24 Torhüter kommt, der sich in einem, also aus Deutschland wohlgemerkt, der sich da in einem guten Spitzenteam irgendwie als Nummer 1 etablieren kann.
Wobei wir in unserer diesjährigen Liste immerhin 8 Deutsche wieder dabei hatten, nachdem wir letztes Jahr, glaube ich, relativ wenige, ich würde sogar fast behaupten, unter 5.
Okay, krass, wen hatten wir dieses Jahr dabei? Kannst du nochmal die Namen
kurz? Kann ich, warte.
Bestimmt, Leo hatten wir bestimmt dabei, oder? Leo Oppermann.
Ja. Genau, wir hatten Florian Würz natürlich, Jamal Musiala.
Ich meine den Torhüter, eigentlich.
Nur die Torhüter?
Ja, ich dachte, du hattest jetzt irgendwie die Liste von den Torhütern, die wir in der Urabstimmung irgendwie mit drin hatten, dachte ich jetzt.
Achso, nee, die habe ich leider. Okay. Ich meine, die Liste ist, glaube ich.
Die ist irgendwo verschollen gegangen, ja.
Ja, verschollen gegangen.
Ärgerlich.
Ja. Ärgerlich. Ja, wie das Bernsteinzimmer.
Ja. Okay, das zur ganzen Torhüter-Thematik auch in Deutschland. Werden wir natürlich weiter auch beobachten und hoffen, dass dann irgendwie in den nächsten Jahren mal wieder ein bisschen mehr da rauskommt und sich irgendein Verein einfach, wenn ich sage, in die Nöte gerät, mal wieder einen Nachwuchskeeper als Nummer 1 zu ernennen, weil de facto haben ja die meisten gehört, ob das jetzt Augsburg ist oder so, oder auch Hertha, die haben ja trotzdem etablierte Torhüter mittlerweile alle im Tor, die alle locker noch 2-3 Jahre noch im Tank haben.
Gut, bei Hertha. Da kam ja neulich die Forderung bei Twitter, dass man hier den Union-Keeper, Name fällt mir gerade nicht ein, jetzt schon ersetzen sollte.
Lute, ah ja.
Ja, genau, Lute.
Ja,
ach. Mittelfristig.
Ach ja, Lute hat auch noch 1 bis 2 gute Jahre im Tank, denke ich. Dann wird es halt spannend zu sehen, wer dort die neue Nummer 1 wird bei Union. Also um bei dem Beispiel jetzt zu bleiben, genauso Augsburg. Also Dikiewicz und Lute sind beide über 30. Das wäre so dann der nächste Schritt oder die nächste Position, die sich aufmachen könnte für deutsche Nachwuchskeeper vielleicht, wenn Augsburg da Interesse hat oder so, oder Union.
Ne? An dieser Stelle auch, weil Eigenlob stinkt, alle Sascha Felder folgen auf Twitter für die Keeper-Analyse,
ja,
wer also am Torwartspiel, insbesondere auch an deutschen Talenten interessiert ist und mehr wissen will als nur die normalen Zone oder keine Ahnung, TV-Kommentare über gute Strafraumbeherrschung, wer es ein bisschen tiefgehender will, gerne mal bei Twitter Hashtag Keeper-Analyse
reinhauen. Gibt's alles, was das Torwartherz nicht begehrt oder auch begehrt, je nachdem. Würde ich sagen, gehen wir einfach ein Stück weiter. Du hast ja vorhin schon gesagt, wie viel deutsche Spieler wir jetzt in der aktuellen Liste hatten. Wie viel hatten wir jetzt? Du hast vorhin schon ein paar Namen
gedroppt. Wir hatten 8. Also nur England, Niederlande und natürlich Frankreich hatten mehr.
Ja, okay, Frankreich traditionell fast schon, ne?
Absolut, ja, immerhin 17 Talente. England mit 9, Niederlande auch 9. Okay. Und dann kommt auch schon Deutschland.
Okay. Und da haben wir Wirtz. Gut, Wirtz ist wahrscheinlich so das, oder ist definitiv ja das Aushängeschild im deutschen Fußball. In der Altersklasse, ja. Ja.
Das stimmt. Und dann halt so ein paar, also Netz, Katterbach, spielen ja immerhin schon erste Liga.
Ja.
Und dann auch so ein paar Dark Horses wie Angelus Stiller. Ich wollte schon Stiller sagen, aber ein Deutscher. Angelus Stiller.
Ja.
Bella Kotschap natürlich, der immer in der zweiten Liga Stammspieler ist.
Wird aufsteigen mit Bochum wahrscheinlich.
Ja, stimmt, ja. Aufsteigen. Ja. Adeyemi vom FC Salzburg.
Aber wobei Adeyemi, also dachte ich mir gestern auch so, wird zwar auch gehypt und so, aber ganz ehrlich, also in Österreich.
Ja, die Statistiken sind gar nicht so.
Ja, 8 Spiele, 5 Tore, 20 Spiele, 8 Tore, 5 Vorlagen oder so, ne?
In Österreich. Das ist ganz gut, also ich glaube.
Findest du? Das mache ich ja auch in Österreich.
Ich glaube, wie hieß der Spanier damals bei Salzburg, dieser Uralte, der da so die Liga.
Soriano.
Ah ja, genau, Soriano.
Das war geil, das war ein richtig geiles Team mit Roger Schmidt.
Okay, die Statistiken sind 35 Spiele wettbewerbsübergreifend, 7 Tore und 10 Vorlagen.
Naja, also, sorry. Das mache ich ja auch. Und ich bin eigentlich Torhüter. Das schieße ich auch in Österreich, wenn ich gegen, die Admira Wacker spiele oder so. Also,
ja, gut möglich, ja.
Ja, muss man auch dazu sagen, dass ja die Bewertung von diesen Talenten, die jetzt in diesem ganzen RB-Kosmos spielen, auch immer schwierig ist, oder? Weil es auch immer so ein bisschen verzerrt wird. Wenn dann immer so nachgesagt wird, in der guten Spielphilosophie von RB oder so, dem Pressing-System geht er besonders auf oder so. Deswegen haben wir diesmal auch gar nicht so viele dabei, die tatsächlich dort spielen, ne? Mich recht entsinne. Also Adeyemi haben wir dabei.
Aber du meinst, das ist aus dem ganzen RB-Kosmos, oder?
Ja, ich würde sagen, aus dem ganzen RB-Kosmos, ja.
Also Guardiola geht ja nächstes Jahr dahin.
Ah ja, gut, ja, der wechselt nächstes Jahr dorthin. Ja. Aber ich meine jetzt eher speziell so die ganzen Offensivspieler, so, die sind ja...
Achso, nee, da glaube ich...
Ja, eigentlich nur Adeyemi. Der einzige. Ja. Als letztes Mal hatten wir ja Szoboszlai auf jeden Fall dabei.
Stimmt, ja.
Haaland, der...
Haaland, ja.
Gut, aber gut, man muss dazu sagen, dass Haaland ja damals noch, als wir ihn in der Liste hatten, noch bei Molde gespielt hat. Und erst dann, als wir das veröffentlicht haben, dann zu Salzburg gewechselt ist.
Ja, stimmt, ja. Ich kann mich noch an das blaue Foto oder ja. Titelbild erinnern. Ja, ja, stimmt.
So, Haaland war noch, war nicht noch irgendwie mit dabei? Ne, Patz und Dacker und Keuter, die waren alle schon.
Nee. Kunja war dabei, fällt mir gerade noch ein.
Stimmt, Kunja war dabei, ja, tatsächlich. Und ach, der Linksverteidiger, der.
Der Brasilianer?
Ja. Oder? Dodo, nee, wie hieß er denn? Der Linksverteidiger, der zu RB gegangen ist, der von Corinthians
kam. Juan Candido oder so?
Ja, Candido, genau, ja.
Okay, ja.
Genau, der war unter anderem mit dabei.
Stimmt, ja, den Namen habe ich auch länger nicht mehr gehört.
Weiß gar nicht, ob der ist überhaupt noch bei RB unter Vertrag? Juan Candido. Kann ich leider gar nicht sagen. Ja, aber da, also das meine ich halt. Also gerade bei diesen ganzen Offensivspielern muss man auch, wenn man jetzt Offensivspieler aus den Niederlanden oder aus Frankreich betrachtet, muss man trotzdem immer noch im Hinterkopf haben, auch wenn sich so manche Zahlen ganz gut lesen, aber so die meisten Mannschaften, in, vor allen Dingen in Holland, sind ja darauf aus, offensiv zu spielen. Also die meisten Spieler tatsächlich irgendwie mit drei Spitzen vorn. Und da glänzen natürlich dann die Offensivspieler wesentlich öfter als vielleicht in der Bundesliga, wo halt, oder in Italien, wo mehr der Fokus auf Defensivarbeit gelegt wird oder auf das Umschaltspiel oder so.
Wobei von unseren holländischen oder niederländischen Talenten sind eigentlich gar nicht so viele schon etabliert in der, also Offensivspieler, die etabliert sind in der ersten Mannschaft. Also am ehesten halt Iataren von PSV und Boadu von Alkmaar.
Ja, Boadu, das, also bei Boadu denke ich echt, dass der Typ wirklich was werden könnte. Weil das auch ein Bulle ist, ne? Das ist ein richtiges Vieh.
Absolut, ja. Aber ja. Wir haben auch ein paar, also zwei Spieler immerhin von Ajax 2 dabei, mit Sonche Hansen, Kenneth Taylor. Mhm. Aber generell Ajax ist, war der Club mit den meisten Spielern, 6 immerhin.
Ja,
oder also, starke 6.
Ja, also ist ja hinlänglich bekannt, dass Ajax wirklich eine gute Ausbildung, die Jugendausbildung macht, wenn man auch sieht, so. Die Spiele, die da in den letzten Jahren rausgekommen sind, dass Frankie de Jong ist, De Ligt, oder auch Onana, der ja auch schon seit Jahren sich
etabliert
hat. Donny van de Beek, ja, der halt leider nicht so viel Spielzeit bekommt. Oder selbst David Neres oder so. Also alles trotzdem international gute Spiele, die zumindest ein locker Europa-League-Niveau hätten.
An dieser Stelle sehr zu empfehlen, Instagram-Account von David Neres für.
Echt?
Ja, oder?
Warum?
Weil er da mal so stoned aussieht.
Ja gut, der sieht aber immer stoned aus. Also,
ja, es ist egal, besonders auch.
Es ist egal, ob der jetzt in der 90. Minute irgendwie ein Siegtor schießt oder so. Der guckt halt immer gleich, der Typ. Stimmt, ja. Ziyech wurde ja nicht ausgebildet, aber wir wissen ja zumindest.
Entwickelt.
Ja, das stimmt. Da war
damals ja, richtig auch
geil bei Twente irgendwie damals, ne? Ziyech. War das Herrenweh, dann glaube ich Twente. Bei Twente hat er auch so richtig delivered das eine Jahr, bevor er dann zu Ajax gegangen ist.
Ja, stimmt,
der
mit Jesus Corona bei Twente.
Das kann sein.
War, glaube ich, mit Jesus Corona bei Twente.
Okay.
Ja, aber generell Ajax auch ein cooles Team, habe ich mir neulich erst mal angeguckt. Mit Anthony auch, Dusan Tadic, Klaasen.
Na gut, David Klaasen als Herbergsvater dort. Als ältester in der ganzen Rasselbande tatsächlich, ja. Aber um vielleicht mal kurz bei Ajax noch zu bleiben und das ganze Thema Ajax noch abzuschließen. Ein Spieler, der jetzt natürlich nicht in unserer Liste aufgetaucht ist, ist Brian Brobbey. Brobbey oder Brobbery, wie heißt der?
Brobbey, glaube ich.
Brobbey, okay, genau. Brobbey, weil er der auch zu RB Leipzig wechseln wird im Sommer.
Brobbey wahrscheinlich.
Brobbey, genau. Warum er jetzt nicht auf unserer Liste auftauchte. Hatte einfach den Hintergrund, dass damals, als wir die ganze Abstimmung gemacht haben und uns für jeweiligen Spieler entschieden haben, dass er da letztlich nicht so die Argumente auf seiner Seite hatte. Im Gegensatz zu den anderen Spielern, die wir jetzt mit dabei hatten. Also, kannst du vielleicht mal ganz kurz die Spieler durchgehen, die wir jetzt im Angriff hatten. Boadu hat es ja eben schon angesprochen, dann kann ich mich noch erinnern an einen Arezzo.
Genau, mit dabei Mason war. Greenwood.
Na, Mason Adam Greenwood natürlich, ja.
Losek. Boadu haben wir schon angesprochen.
Ja.
Ja, genau. Losek wird ja auch umworben, genau. Von bei RB. Dortmund war schon im Gespräch. Ja. Achso, bei RB auch, okay.
Ja.
Genau, Caio Jorge, Lassina Traoré, der echt krass ist.
Schon auch von Ajax tatsächlich, ne?
Ja. Genau, ja. El Bilal Touré, bisschen Dark Horse von Stade Rennes.
Oh, den hatten wir da, glaube ich, auch schon bei unseren Exoten mit dabei, ne? Letztes Jahr.
Nee, den nicht.
Nee?
Nee, also ich habe extra, also Traoré hatten wir dabei.
Ja, das ist klar.
Und wir hatten generell viele Traorés, aber genau, El Bilal Touré war noch nicht dabei.
Aha.
Genau, und dann eben Matthias Areso, den angesprochenen, und Sonche Hansen, der eigentlich ja so ein bisschen rechts außen ist, aber es auch in die Liste geschafft hat. Und Fabio Silva, glaube ich, ja.
Ja klar, Fabio Silva. Aber gut, bei Fabio Silva, also es ist ja trotzdem auch für 40 Millionen gewechselt zu Wolverhampton. Ja, bei Wolverhampton, die hatten ja diese Saison relativ viele Probleme. Anders als in den letzten Jahren sind sie ja diesmal nicht in den Europa League Plätzen oder zumindest im Dunstkreis der Europa League Plätze gelandet.
Weiß auch daran, sogar gegen den Abstieg spielen oder ja, waren immerhin?
Ja, waren lange irgendwie unten drin, genau. Ja. Hauptgrund oder ein großer Grund war ja trotzdem, dass Raúl Jiménez dann sich zum Jahreswechsel verletzt hat. Die schwere Kopfverletzung gegen Arsenal, glaube ich, war das.
November sogar schon, Anfang November.
Ach so, früh schon, okay.
Mit dem Schädelbruch.
Ja. Genau, ja. Und Fabio Silva hat er dann eigentlich die Rolle komplett eingenommen von als ein alleiniger Stürmer im System von Nuno, oder?
Ja.
Okay.
Also nee, alleiniger Stürmer nicht. Also er hat ein paar Spiele bekommen in der Startelf, aber war halt weniger baulich und deswegen wurde halt im Winter dann Willian José geholt von Sociedad.
Ach ja, stimmt, ja.
Aber es ist natürlich generell undankbar für einen 18-Jährigen, ja, so reingeworfen zu werden und dann in der Premier League. Wobei er hat auch immerhin einen Expected Goals Wert von 5 Toren. Also er hat jetzt 3 erzielt in der Liga, aber er hätte schon 2 mehr machen können. Also kam halt auch immer wieder in gute Abschlussposition und wenn man ist halt noch ein junger 18-Jähriger. Also er ist im Sommer 2002 wurde er geboren. Von daher glaube ich, was eigentlich umbringt, macht ihn stärker. Und von daher glaube ich, bin ich gespannt auf die nächsten Jahre auf jeden Fall in der Premier League. Aber genau, das war halt undankbar mit der Verletzung vom mexikanischen Wolf, wie einer unserer Artikel heißt, über Raúl Jiménez.
Das stimmt, ja. Aber denkst du trotzdem, dass sich Fabio Silva in den nächsten Saison deutlich besser etablieren könnte oder wird er vielleicht sogar verliehen, wenn jetzt José und Jiménez beide fit sein werden?
Denkst ja, du, gute das Frage. Da? Also José wird wahrscheinlich zurückgehen wieder. Also er wurde geholt wegen der Verletzung von Jiménez. Also es wird interessant sein. Also ich glaube, Backup wäre wahrscheinlich schon dankbarer. Und er konnte jetzt auch in den letzten Spielen, wo er halt als Backup von der Bank kam, konnte halt Schwung reinbringen und hat sich eigentlich auch ganz gut verkauft. Die Pässe waren jetzt besser. Nicht mehr ganz so aufgeregt. Also war gerade am Anfang, dass er den Bällen noch wirklich wie ein Verrückter noch hinterhergegangen. Also man merkt auf jeden Fall, er hat das Herz am richtigen Fleck oder der Arbeitseifer stimmt. Aber halt in der Premier League, der wusste halt als 18-Jähriger dann halt abgekocht. Gerade weil er auch in Portugal einfach kaum Spiele gemacht hat. War glaube ich nur einmal über in der Startelf stand bei Porto und das ist irgendwie im Ligapokal oder so. Ach, oder nee, in der Liga gegen Boa Vista war das, aber
ja, na gut.
War von daher, ja. Aber da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, weil allein das Aussehen, Tingeltangel Bob mit einem Stürmerkörper, also sie ist auf jeden Fall ein cooler Typ. Also ich hoffe auf jeden Fall aufs Beste. Aber es ist natürlich auch generell ein komischer Transfer so. Von den 40 Millionen hat übrigens Jorge Mendes 7 Millionen eingesteckt, obwohl er nicht mal Agent ist von Fabio Silva.
Geil. Das ist
also. Da haben wir übrigens auch einen empfehlenswerten Artikel.
Ja, aber gerade sagen, Jojo hat es ja schon mal ganz gut bei uns im Blog mal analysiert, wie so die ganzen Verstrickungen da sind von Mendes und Wolverhampton und auch welche Rolle Nuno Espirito Santo, der Trainer von Wolverhampton, dort spielt. Ich glaube, wie hieß denn da der Text?
Portugal in den
englischen West Midlands, genau.
Ja, genau.
Portugal. genau, können wir auf jeden Fall auch empfehlen, können wir auch gerne mal in die Shownotes mit reinpacken, wie man so schön sagt, im Podcast-Sprech.
Neudeutsch,
genau. Wollen wir gleich in Portugal bleiben, thematisch? Wollen wir mal gucken, was die portugiesischen Talente diesmal abgeliefert haben, so in unserer generellen Liste.
Ja, gerne. Letztes Mal hatten wir, war es, glaube ich, sogar die stärkste Nation hinter Frankreich.
Ja.
Dieses Jahr nur 5. Für so ein kleines Land natürlich immer noch. Gut, ich guck mal, wen hatten wir da so? Natürlich Fabio Silva, dann Nuno Mendes. Thomas Esteves, da habe ich den Text gemacht, Eduardo Quaresma, Thomas Tavares, genau, das war's auch schon. Also jetzt kein so richtig, also Nuno Mendes ist natürlich für seine Position ein großes Talent, aber sowas wie Joao Felix.
Ja, oder Jota, oder?
Vierter. Ja, wobei Jota natürlich auch echt, also klar, der war vor 2 Jahren war das der heiße Scheiß so? Trincao fällt mir noch ein, war letztes Jahr dabei. Also vor 2 Jahren dabei, letztes Mal. Mensch. Also Trincao, Umaro Embalo, Rota. Also nicht der Rota von Liverpool, sondern...
Der Spiel ist bei Real Valladolid ausgeliehen. Ja. Oh Gott, ja.
Aber er hat auch keine so guten Werte. Stimmt. Also da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht.
Ja, na generell, also wir hatten ja auch, du hast ja schon gesagt, wir hatten in der letzten Ausgabe hatten wir ziemlich viele portugiesische Talente dabei, also gerade im Mittelfeld hatten wir auch noch mit Florentino Luiz und Gerson Fernandes, zwei richtig geile Spieler, die damals noch bei Benfica gespielt haben, deren Karriereweg sich seitdem ziemlich unterschiedlich entwickelt hat, also während Florentino Luiz mittlerweile in Monaco spielt, im Fürstentum, und dort auch relativ wenig spielt, guckst du wieder skeptisch?
Guck mal bitte, ja, ich guck mal nach. Das habe ich mich neulich auch gefragt vor 2 Tagen, wie viel er spielt, aber ich gucke es gerne mal nach. Ja, in der Tat, also 9 Spiele mit 235 Minuten.
Ja, es ist nix, tatsächlich. Aber die in Monaco, die haben ein relativ gutes Mittelfeld eigentlich. Also die haben ja Fabregas, Tchouaméni, Fofana, glaube ich.
Ja, Tchouaméni war auch letztes Mal.
Stimmt. Tchouaméni, der hat damals von Bordeaux gewechselt. Richtig guter Spieler.
Genau, war damals, glaube ich, noch bei Bordeaux. Von dem hat man länger nichts gehört, aber dann ist er so ein bisschen wie Phoenix aus der Asche.
Ja, tatsächlich. Also wie Phoenix aus der Asche, ne? Für ein U20-Talent damals noch. Also, aber gebe ich dir recht, war so ein bisschen unter dem Radar der ganzen anderen Talente, gerade in Frankreich. Florentino Luiz, wie gesagt, in Monaco nicht so viele Einsatzzeiten. Und Gerson Fernandes, der dann im Winter 2020 zu Tottenham gewechselt ist, leihweise, und jetzt spielt er irgendwie bei Galatasaray oder so.
Stimmt, ja.
Da weißt du eigentlich auch so, meine Güte, dass die Karriere eigentlich auch schon stark mal abknicken, jetzt schon so, weißt du? Also.
Den haben Till und ich sogar live gesehen, im Stadio de Luce gegen
Park.
Das war in seiner ersten Profispiele, da hat er ziemlich überragt. In diesen Tagen wurde er sogar mit Barca in Verbindung gebracht. Also gut, Barca-Gerüche, so, wer wurde nicht schon mal irgendwie mit Barca oder so in Verbindung gebracht? Aber. Wobei, immerhin ist er Stammspieler bei Galatasaray, aber gut, das sollte man dann wahrscheinlich auch so ein bisschen erwarten.
Ah, ist wirklich Stammspieler, ja?
Ja.
Okay, aber der ist ja erst seit im Winter, oder ist er schon seit Sommer dort?
Nee, seit Winter, glaube ich. Ja, genau, seit Winter. Das erste Halbjahr war noch bei Tottenham unter Mourinho. Genau, und jetzt bei Gala Stammspieler.
Na gut, wenigstens was, aber also, ich finde, der Typ muss sich auch keine Sorgen mehr machen, glaube ich, wie er sein Brot verdient oder so, aber ansonsten hätte ich mir eigentlich schon gedacht, dass er eher irgendwie den Schritt packt. Weil der war ja auch bei als er damals von Tottenham oder zu Tottenham gewechselt ist, war er ja auch nicht irgendwie unumstrittener Stammspieler bei Benfica.
Nee, auf keinen Fall. Also bei Bruno Lage hat er eigentlich keine.
Ja, eigentlich komisch dich gesehen, ja. Da war unter Rui Vitória, Rui Vitória war damals der Trainer, ne?
Als der als er seinen Durchbruch hatte, da war Rui Vitória noch der Trainer, genau. Dann kam Lage. Ja. Dann ist Benfica durchgestartet, aber für Gerson ging es dann ein bisschen bergab, karrieretechnisch.
Stimmt, ja. Wobei eigentlich, also was heißt karrieretechnisch, bergab, ne? Der ist nach zu Tottenham gewechselt, ne? Also.
Ja, klar, ist Mecker noch vor dem Niveau. Und auch immer in Galatasaray, klar, die türkische Liga hat schon abgebaut, aber ist auch immer noch ein Champions-League-Aspirant, so.
Stimmt, ja. Gala könnte eigentlich jedes Jahr zumindest Europa League spielen, also wenn er das Stammspieler ist, warum nicht?
Trainer Fatih Terim übrigens.
Recht? Ja. Wie alt ist der mittlerweile?
Puh, frag mich nicht. Aber Saracchi ist ja übrigens auch davon ausgeliehen von den Brausebullen oder den Roten Bullen aus Leipzig.
Ach, ist er noch bei RB unter Vertrag?
Ja, soweit ich weiß. Ja, genau, im Sommer endet die Leihe. Aber dann endet doch sein Vertrag, okay. Ja.
Okay, na, der wird also Gala wahrscheinlich zuschlagen oder so.
Na gut, möglich. Spielt er auch viel.
Okay, ja, immerhin. Da ist jetzt eigentlich, also Saracchi ist ja auch ein Uruguayo und da würde ich dann bloß noch die Brücke rüber nach Montevideo schlagen, über den großen Teich hinweg. Wir hatten einen richtig geilen Striker von drin, hat es ja vorhin schon angesprochen, Arezzo aus Uruguay. War, glaube ich, so der Spieler, der am meisten unter dem Radar fliegt. Also alle Spieler spielen ja trotzdem, die wir jetzt da hatten, auch bei den Stürmern, irgendeiner großen Liga oder zumindest einer großen Akademie, aber er spielt ja noch in Uruguay. Vielleicht kannst du mal ein bisschen mehr zu ihm sagen. Da glaube ich, also es war auf jeden Fall so einer meiner zwei Favorites bei den Feldspielern auf jeden Fall.
Ja, absolut, war eben ein Dark Horse. Und wir hatten ja auch noch die Debatte, ob wir Arezzo reinnehmen oder João Pedro von Watford. Aber da wir João Pedro von Watford schon 2019 mal porträtiert hatten, haben wir uns dann auch für Arezzo entschieden. Und weil du eben, wie gesagt hast, der nächste absolut geile Stürmer aus Uruguay, nachdem jetzt in den letzten Jahren ein paar Namen hochgekommen sind, wie Darwin Núñez, Federico Viñas, Maxi Gomez ist natürlich auch noch ein Name, obwohl er inzwischen auch echt gut abgebaut hat. Oder gefühlt zumindest. Genau, ist jetzt eben Arezzo dabei, 2002 geboren, eine fußballverrückte Familie, ein Geschwisterkind heißt Beckham, ein anderes Iker. Da freut sich wahrscheinlich, da freust du dich wahrscheinlich.
Alter, was Vorname Beckham oder was?
Genau, ja.
Geil. Beckham Arezzo.
Und dann eben auch wie viele uruguayische Kids beim sogenannten Baby Football aufgewachsen, wo eben so Kleinkinder 5 gegen 5 schon spielen und sich schon im Fußball üben können. War dann eben wie Fernando Torres, hat sich ins Tor gestellt, aber hat dann die Dinge um die Ohren gehauen bekommen und hat sich dann entschieden, dann gehe ich raus auf die Wiese, probiere da mein Glück. Und genau, ist dann eben mit im Alter von 9, glaube ich schon, ja nee, mit 8 ist er dann zu River Plate, nicht zu River Plate Buenos Aires, sondern River Plate Montevideo. Ist interessanterweise genau namensidentisch der Club, also Club Atletico, River Plate. Okay. Ja. Genau, und bestätigt jetzt eben mit seinem... Und hat dann mit 16 schon debütiert für die Profis und bestätigt also eben mit seiner Physis, deswegen auch El Bufalo.
Ja, das ist ein geil, das ist wirklich ein richtiges, also ähnlich wie Boadu, eine ziemliche Kante.
Ja, absolut, das Foto ist auch cool. Ich kann mich noch erinnern damals, als wir das Foto bekommen haben von dem uruguayischen Fotografen, weil unsere Fotodatenbank nichts hergegeben hat über so einen unbekannten, über so ein unbekanntes Juwel. Also auf jeden Fall cooles Foto. Genau, und eben cooles Positionsspiel, absolut ein riesiges Arsenal an Abschlüssen. Also ob Volley-Abnahmen,
per Kopf.
Schuss aus spitzem Winkel per Kopf, auch obwohl er gar nicht so groß ist eigentlich.
1,76, aber hat ein richtig geiles Timing, finde ich, in der Box drin. Zumindest was ich damals so gesehen habe. Ich habe jetzt auch den auch nicht so intensiv gescoutet wie du. Aber das hat mich auch richtig beeindruckt. Also fand ich auch richtig geil, den Spieler.
Ich hatte es eben schon mit 18 über 60 Profi-Spiele. Auf dem Buckel, über 20 Tore, hat jetzt auch in der, wie heißt die, Europa League, Copa Südamericana, glaube ich.
Ja, Südamericana, ja.
Genau, hat er jetzt auch zweimal getroffen im Achtelfinale.
Okay.
Genau, gegen Atletico Nacional aus Kolumbien. Herrlich, genau, und wird eben sogar inzwischen sogar mit Atletico Madrid in Verbindung gebracht, als 18-Jähriger. Mhm.
Gut, das wäre gut. Ach nee, ich verwechsel jetzt gerade was, habe ich jetzt eben verwechselt mit Agüero, also Forlan zu Atletico damals. Aber die kamen ja beide von Independiente.
Stimmt, ja, hast du geschrieben in deinem Velasco-Text?
Genau, Velasco, der einzige Feldspieler, über den ich diesmal geschrieben habe, ja. Auf den Spuren wahrscheinlich von Agüero und Forlan, oder eher Agüero, weil Agüero war damals 2005, ist er, glaube ich, zu Atletico gewechselt, als Independiente, auch in Buenos Aires, ansässig, logischerweise. Kaum Geld hatte und das Stadion renovieren wollte und daraufhin die Agüero-Millionen quasi dafür zuständig waren, dass das Stadion dann irgendwann ein paar Jahre später renoviert worden ist. Und dann gehe mal davon aus, dass Alan Velasco, der auf allen Offensivpositionen flexibel einsetzbar ist, aber eigentlich am besten so über außen kommt, würde ich sagen, dass das der nächste Verkaufsschlager werden könnte und die nächsten die nächsten Transfererlöse irgendwie reinspielen könnte, die eventuell irgendwann mal wieder zu einer Auffrischung des Stadions oder der Tribünen vielleicht oder sowas dienen könnte.
Ja, immerhin 7 Argentinier hatten wir auch dieses Jahr dabei.
Oh, da kriege ich.
Ich habe ja auch gerade gar keinen. Also Velasco hatten wir dabei. Achso, De La Vega von Lanús.
Ach, stimmt, ja. Ja.
Aber gute Frage, wir wollen Jan dann.
Wobei es natürlich auch jetzt interessant zu sehen sein wird, wie vor allen Dingen Palacios, ja, der spielt ja in Basel. Was so ein komischer Move, dass der in Basel spielt. Also, aus Buenos Aires kam der, ne?
Genau, von San Lorenzo. Das ist so Detti-Mitglied.
Stimmt, Detti ist dort Mitglied bei San Lorenzo. Also hat einfach den Hintergrund, dass da meinte damals, als er bei auf eine Südamerika-Reise war, hat einen Kumpel besucht, der eben auch bei San Lorenzo Mitglied ist, hat einfach den Hintergrund, dass du, wenn du in das Stadion willst, musst du so eine Mitgliedschaft abschließen, damit du dort eine Karte kaufen kannst. Ja. Aber das ist auch spannend zu sehen sein, weil du von Arezzo ansprachst, was für ihn das der nächste Schritt sein wird. Also denkst du, dass das Atletico jetzt auch der nächste Schritt für ihn sein kann oder kommt er schon zu früh?
Also Atletico kommt wahrscheinlich noch viel zu früh und die würden ihn wahrscheinlich auch nicht direkt ins Profiteam oder in die erste Mannschaft.
Wahrscheinlich zu Famalicão Ciao oder so verliehen.
Wahrscheinlich, ja. Gut möglich. Also er hat auch selbst gesagt, dass er sich gerade sehr wohl fühlt. Zitat, bei River Plata habe ich meinen Platz und ich bin 1000-mal lieber hier als bei einem Team, wo ich nicht spiele. Ich bin eher daran interessiert, fußballerisch, anstatt ökonomisch voranzukommen. Also ja, genau so was wie Famalicão kann ich mir eher vorstellen. Wobei vielleicht auch sogar noch einen Tick größer. Ich überlege gerade, was gibt's da so? Porto vielleicht. Ja, wobei ja, Famalicão wäre schon cool, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es so einer ist, der noch ein paar Jahre in Südamerika spielt, bis er da halt zum absoluten Star wird und vielleicht sogar in der Copa Libertadores für ein bisschen Aufsehen sorgt und dann halt irgendwie nach Europa geht. So was wie Marseille finde ich auch cool, die auch irgendwie in den letzten Jahren immer nicht so viel Glück mit ihren Stürmern hatten.
Stimmt, ja.
Aber wer weiß. Ja. Aber Atletico finde ich zu früh.
Oder geht vielleicht auch den Schritt in die USA, also in die MLS.
Stimmt, ja.
War jetzt trotzdem Anlaufstelle jetzt für viele. Also
Almiron.
Genau, wollte gerade sagen. Unter anderem, der da oder die einfach die Chance genutzt haben, und in den USA zu spielen. Mal eben mal Licht anmachen hier irgendwie.
Sitze ich hier. Wobei bei den USA habe ich immer Angst, so dass die Talente da so ein bisschen verdorben werden, wenn die zu früh zu viel verdienen. Also ich denke an Brian Rodriguez, den wir 2020 auch dabei hatten, bei den besten Talenten aus Südamerika, der eben jetzt bei bei FC Los Angeles spielt. Denke ich auch ganz gute Zahlen auflegt, aber halt schon irgendwie, glaube ich, 4 oder 5 Millionen pro Jahr verdient. Muss mal gucken. Okay. Ob das vielleicht nicht zu viel, zu früh ist, aber gut, also man gönnt den Spieler natürlich auch so, aber kommt wahrscheinlich auch mal aufs Individuum an, so wie so dein Ehrgeiz ist, so.
Ja.
Dich als Fußballer zu verbessern, aber klar, USA könnte echt ein interessanter Zwischenschritt sein. Wobei da wahrscheinlich jetzt schon auch, also selbst wenn er jetzt morgen in die USA geht, würde er wahrscheinlich schon richtig gute Werte auflegen.
Okay, ich habe jetzt die MLS gar nicht so intensiv verfolgt und wüsste jetzt gar nicht, die Spielstärke dort einzuschätzen. Und du sagst, dass er es halt schaffen könnte, dort zumindest eine gute Rolle zu spielen bei einem okayen Team, dann ja, warum nicht? Gibt es dort nicht in den USA mittlerweile in dieser Saison, ist doch dieses neue Franchise-Team dort irgendwie gestartet mit diesem grünen Logo, dieses Baum-Logo aus. Weißt du, was ich meine? Green Forest, dazu heißen die. Warte mal.
Echt?
Ja, warte mal. Würde ich jetzt mal eben hier schauen. MLS, warte mal. So ein richtig komisches Team, das sah auch so richtig beknackt aus.
Bei Charlotte? Meinst du?
Warte mal. Nee, auch nicht Cincinnati. Western League, glaube ich. Austin FC, genau.
Austin FC,
ja. Die sind dieses Jahr komplett neu gestartet in der Liga oder in der Western Conference.
Ah, okay, nee, das Logo sagt mir gar nichts. Ja, interessant. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Generic-Logo irgendwie bei FIFA früher irgendwie. Okay, das Logo gerne mal auschecken, FC Austin. Aber deren Stadion sieht ganz cool aus, was hier geplant ist. Erinnert mich so ein bisschen an das von Corinthians.
Ich würde mal eben das abzuschließen nochmal kurz schauen, ob die irgendeinen geilen Spieler haben, den man vielleicht kennen könnte. Austin FC. Für die Transferbilanz 9,7 Millionen minus. Jupp. So.
Steht da irgendwer dahinter, irgendein Ex-Profi oder?
Keine Ahnung. Die haben auf jeden Fall jemanden dabei, warte, der hat Marktwert zumindest 4 Millionen. Thomas Pochettino. Okay. 4 Millionen zentraler Mittelfeldspieler.
Und Sebastian Burhalter.
Burhalter.
Ich auch. Ist wahrscheinlich verwandt mit Greg.
Greg Berhalter.
Ja, genau, möglich, ist der Sohn von Greg Berhalter. Ich war mein Lieblingsspieler von unserem Autor, Till Oppermann. Das ist nur nebenbei.
Okay, sehr gut. Ja, nee, aber bei Austin FC sagt mir tatsächlich hier keiner irgendwas. Cecilio Dominguez sagt ja auch nichts, oder?
Nee, klingt auf jeden Fall gut, aber.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir einfach mal das Thema Austin FC einfach mal zu. Ja. Der kleine Abschweifung hier. Wollen wir noch jeder drei Spieler im Ping-Pong-Prinzip hin und her schießen, die uns am meisten so gefallen haben bei der diesjährigen Ausgabe, würde ich sagen, oder?
Gerne, ja.
Um das Ganze hier abzuschließen, da würde ich einfach mal anfangen. Mein Platz 3, der mir einfach ganz gut gefallen hat, würde ich einfach mal sagen, dass das tatsächlich Fabio Silva war, den ich da nennen würde. Du hast vorhin schon gesagt, also irgendwie sieht irgendwie geil aus mit seiner Lockenfrisur, aber trotzdem hat auch in den letzten Jahren ziemlich an Körpermasse zugelegt, bei dem ich einfach hoffe, dass er die guten Ansätze, die er irgendwie in den letzten Wochen gezeigt hat, bei Wolverhampton in der nächsten Saison auch ja konstant auf den Rasen bringt und sich vielleicht irgendwie langfristig als Nummer 1 im Sturm bei den Wolves durchsetzen wird. Das wäre so mein Platz 3 tatsächlich.
Genau, mein Platz 3 wäre Kvicha Kvaratskhelia.
Ah ja, genau.
Von Rubin Kazan. Klingt so ein bisschen wie so ein Sam Lee-Name.
Ja.
Also der Creator von Spider-Man, der hat ja auch immer seine Charaktere nur so mit Alliterationen benannt, wie Peter Parker, Bruce Banner. Genau.
Das ist nicht Peter Parker. Peter Parker ist auch schon, du weißt schon, was ich meine.
Ja, genau, also der wurde sogar schon mit Bayern und Dortmund in Verbindung gebracht, ist eben ein georgischer Flügelstürmer. Georgien bringt jetzt auch nicht alle zwei Jahre irgendwie einen Prospect heraus.
Ey, aber das letzte Mal Chuck Vetaze, tatsächlich. Der war vor 2 Jahren dabei.
Ja, stimmt, der im offensiven Mittelfeld.
Ja,
stimmt, ja. Okay, gut, da hast du mich jetzt erwischt.
Chuck Vetaze, ja. Also tatsächlich bringt Georgien alle 2 Jahre einen geilen Spieler raus. Genau in diesen 2 Jahren.
Ja.
Nach Kobayashvili und Itishvili und Willi.
Und Kalatze, immerhin.
Ach stimmt, Kalatze.
Kakaba Kalatze.
War nicht auch hier.
Auch Alliteration wieder.
Wie hieß denn der? Jano Ananice oder so. Kennst du den noch? Der bei Spartak mal übelst lange war.
Uff, nee.
Ah, warte mal, das war auch so ein richtig geiles FIFA. Also, falls irgendwelche FIFA-Spielerinnen, FIFA-Spieler den kennen sollten. Und mal Jano Ananice.
Da fällt mir übrigens ein sehr cooler Spieler von Spartak fürs Spielerraten ein, fürs nächste, aber den sage ich jetzt mal lieber nicht.
Sehr gut, denke ich auch. Ja, genau. Jano Ananice. 28 Jahre, spielt bei Spartak Moskau.
Aktuell, oder?
Aktuell, ja.
Ja, okay. Ja. Nee, genau, aber bei Kvaratskhelia eben überragender Dribbler. Das letztes Jahr, also in der letzten russischen Ligasaison, glaube ich, 14 Mal pro Spiel ins Dribbling gegangen. Was ein absoluter Fabelwert ist. Hat davon zwar nur die Hälfte gewonnen, so, aber 7 gewonnene Dribblings, sage ich mal.
Ja.
Pro Spiel ist halt ein geborener Konterspieler. Wenn er halt ein bisschen Wiese vor sich sieht, dann gibt es Probleme, sage ich mal, für den Gegner. Er ist jetzt nicht mega schnell, aber legt sich den Ball halt gerne weit vor und zieht dann halt ab, hat auch so ein bisschen so diesen Robben-Move von links außen allerdings, dass er reinzieht und dann eben das lange Eck anvisiert. Und da bin ich auch sehr gespannt. Also der wird auf jeden Fall in die europäischen Top 5 kommen oder hat das Potenzial auf jeden Fall dazu. Also den sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Das wäre so meine Nummer 3.
Klingt eher wie ein Spieler, der irgendwie wahrscheinlich so die nächsten Schritte nach Belgien oder so schafft, weißt du,
oder Niederlande vielleicht.
Oder Niederlande so,
vielleicht ein bisschen finanzkräftiger. Aber ja, stimmt, bei Ajax oder so. Warum nicht?
Ja, wobei Ajax würde ich wieder zu langweilig finden irgendwie. Dann sollte doch lieber irgendwie zu PSV oder so gehen.
Ja, stimmt.
Weißt du, zu irgendeinem Team, was in der zweiten Reihe eher spielt. Und dann irgendwie, weiß ich nicht, der dann so in seiner Debütsaison irgendwie jetzt so 23 Tore und 18 Vorlagen oder so macht, weißt du? So für Arsene Aigner oder so.
Wobei ich die holländischen Clubs außer Ajax alle so ein bisschen langweilig finde. Also gerade auch PSV, so aus dieser Werkstatt Eindhoven und Philips. Aber ja, klar. Ja. Sowas wie Marseille vielleicht.
Wobei aber Arsene Aigner hat noch eine geile Truppe zusammen. Also wir haben doch Tyrone Mings. Tyrone Mings heißt er doch. Ah nee, Mings war der Verteidiger. Wie heißt denn der? Stengs meine ich. Die haben wir auf dem Flügel und Boadu haben sie auch noch.
Ja.
Und im Mittelfeld hatten wir da auch mal den... Ach, ich krieg die ganzen Namen nicht mehr zusammen. Ich habe auf jeden Fall eine recht coole Truppe eigentlich, Arsene Aigner.
Okay.
Muss ich echt sagen.
Ja.
Jo.
Genau, deine Nummer 2 ist dann wer?
Meine Nummer 2 wäre angesprochen schon Alan Velasco. Auch von mir selbst geschrieben. Ja. Wie gesagt, cooler Spieler, ziemlich schnelle Füße, ziemlich wuselig, flink irgendwie. Erinnert tatsächlich ein bisschen an Aguero, aber ist halt ein bisschen filigraner. Und hat, glaube ich, auch in diesem argentinischen Pokal, der jetzt mittlerweile nach Diego Maradona, Gott hab ihn selig, benannt worden ist, der hat er irgendwie in den 6 Spielen oder so 10 Triplings im Schnitt pro Spiel gehabt. So ein völliger Fabelwert, aber da bin ich auch recht sicher, dass der sich in den nächsten paar Jahren auch durchsetzen wird. Zumindest, dass er nach Europa kommt irgendwie. Wenn es nach Basel ist oder zu Zürich oder so.
Genau, dann mache ich mal weiter. Meine Nummer
2, genau. Hau mal raus.
Genau, meine Nummer 2 wäre Sinali Diomande. Lyons Innenverteidiger der Zukunft, der auch am Wochenende wieder gespielt hat gegen Monaco und dort auch mal gut umgehauen wurde von dem von dir so gelobten Anthony Lopez.
Oh, Alter, ja. Ich hätte mich ja schon mal im Chat über Anthony Lopez aufgeregt oder generell über die ganze Bewertung ihm gegenüber. Mache ich jetzt hier nicht. Das
Zitat, würde zu weit führen. Was war das? Irgendwie Propaganda, Meisterwerk von FIFA und
Football Manager? Ja. Ah ja, irgend sowas, ja.
Genau, aber zurück zu Diomande ist eben ein absolutes Ungeheuer in der Luft. Kommt bei den Luftduellen, also den gewonnenen Luftduellen unter allen Innenverteidigern in Europas Top 5 Ligen, rangiert er im 95. Perzentil, also nur 5%.
Okay.
Der Innenverteidiger in Europa gewinnt mehr Kopfballduelle in der Luft und ist halt auch für sein Alter schon extrem weit, obwohl er halt auch, sage ich mal, keine klassische Fußballausbildung genossen hat, also auch irgendwie so eine coole Story, so irgendwie aus dem Nichts, über die Elfenbeinküste und Mali ist er dann nach Lyon gekommen.
Mhm.
Und ist er jetzt inzwischen erweiterter Stammspieler bei Rudi Garcia. Also eine coole Story.
Wie lange spielt er schon bei Lyon?
Ist das sein erstes Jahr bei den Profis? Davor war er in der zweiten Mannschaft. Mhm. Aber war der auch Stammspieler und, glaube ich, sogar Kapitän. Also in der zweiten Mannschaft. Also direkt mal aus Afrika eigentlich auch. Also eine sehr coole Entwicklung. Wenn es so weitergeht, ist er in 2 oder 3 Jahren der beste Innenverteidiger der Welt. Also wenn es so,
steil
weitergeht. Aber okay. Auf jeden Fall ein cooler Name, coole Story. Sollte man im Auge behalten, Sinali Diomande.
Okay. Dann, ja, mein Platz 1 hatte ich ja vorhin irgendwie schon mal einklingen lassen. Christos Mandas aus Athen. Geiler Keeper einfach, den ich wirklich sehr gern irgendwie in Deutschland oder in irgendeiner Liga sehen würde, die öfter kommt und die nicht unbedingt die griechische Liga ist. Beim Scouting des Spielers ist mir aufgefallen, dass das auch eine ziemlich verrückte Liga irgendwie ist. Also weiß man auch nicht so wirklich, ob das jetzt hier in Deutschland so Regionalliga oder Oberliga wäre, so vom Platz und vom Stadion her, so weißt du, aus solchen alten DDR-Oberliga-Stadien oder so. Oder ob das, jetzt irgendwie so, wenn die dann bei Panathinaikos oder so mal gespielt haben, in einem richtig großen Stadion, also ist ja irgendwie alles ziemlich, da prallten ziemliche Welten aufeinander manchmal, so, je nachdem welches Video man erwischt hat. Und den würde ich, wie gesagt, gerne irgendwie hier sehen, weil es ein geiler Keeper ist, der viel mitbringt, aber auf jeden Fall, das kann ich jetzt auch schon mal sagen, um die ganze Euphorie zu bremsen, nicht irgendwie zu den Weltbesten zählen würde, nicht, dass ich jetzt irgendwie falsch verstanden werde, aber auf jeden Fall ziemlich geile Anlagen hat.
Wie ist nochmal der Keeper aus Tahiti, die Naschkatze,
Moana Pitu? Moana Pitu, genau, ja.
Ja.
Der spielt in Tahiti, der tahitianische Torhüter, ich weiß gar nicht, ob der jetzt noch irgendwie groß spielt, warte mal, ich gucke jetzt mal parallel dazu, warte mal, Moana Pitu. Der hatten wir bei unseren Exoten im letzten Jahr dabei.
Genau, vielleicht noch kurz zu den Exoten, da war es eben die Idee, weil die 110 immer relativ eurozentrisch sind, auch dieses Jahr wieder mit 72,7% Spielern aus Europa, haben wir uns überlegt, dass wir letztes Jahr mal die besten Spieler aus allen Kontinenten gemacht haben, außerhalb von Europa, und dann eben pro Kontinent mal 10 Spieler aufgelistet haben, und bei Ozeanien wurde es dann natürlich erwartungsgemäß recht exotisch.
Ja, das stimmt. Ja, Moana Pitu, kann ich nur mal so viel sagen. Transfermarkt.de pflegt das anscheinend auch nicht so sehr. Oder es gab einfach keine Spiele in der ozeanischen. Okay. Ja. Der hat auch ein Spiel gemacht im Coupe de France tatsächlich, im französischen Pokal 2017.
Okay.
Sehe ich gerade. Aber das letzte Spiel, was jetzt hier von Transfermarkt.de geliefert wurde, ist das Gruppenspiel gewesen in der OFC Champions League in der Gruppenphase 2019, tatsächlich erst im Februar gegen Malampa RFC. 3:3 damals.
Ja. Genau, ja. Würde ich mal mit meiner Nummer 1
Platz 1, genau.
Abschließen. Genau, es wäre Thales Magnor. Auch cooler Name auf jeden Fall. Brasilianischer Linksaußen, der aber eben vorne drin eigentlich jede Position bekleiden kann. Ob Neuner, Linksaußen, wie gesagt, rechter Flügel, hängende Spitze und sogar als Zehner. Erinnert mich so ein bisschen an Roberto Firmino und ist eben super athletisch, wie man es von einem Brasilianer erwartet, auch ein überragender Dribbler. Also in der letzten Saison konnte er, glaube ich, 55% seiner Dribblings gewinnen. Wird halt eben auch oft gefoult, aber ist eben auch irgendwie ein cooler Typ, so mit 1,87 Körpergröße, ist halt irgendwie relativ drahtig, hat einen Afro, irgendwie in der Schule ein Überflieger, trotz seiner nebenbei laufenden Fußballkarriere. Kommt doch selbst aus einer Favela in Rio. Hm. Und könnte eben jetzt der nächste Star-Export werden von Vasco, die jetzt gerade abgestiegen sind, aber die ja eben mit Romario und Coutinho schon zwei Weltklasse-Spieler hervorgebracht haben, die immerhin mal ein paar Jahre in ihrer Karriere wahrscheinlich zur Weltklasse gezählt haben, immerhin. Aber den sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm behalten, Thales Magno.
Aber es war Caio Jorge, ne? Oder Caio Jorge, der mit Neymar verglichen wird. Oder war das Thales Magno?
Wer wird nicht verglichen?
Ja,
also
aber,
Veron,
ja.
Oder? Gabriel, also Veron. Oder
Gabriel Veron, ja, sorry, genau, Veron. Der Schüler bei Santos, ne? Das war der.
Bei Palmeiras?
Ah, Palmeiras. Der Schüler bei Santos dann.
Das ist Caio Jorge?
Ja, genau, den meinte ich, ja. Der wird
sich mit Neymar
verglichen. Ja, genau. Aber gut, aber wenn Vasco da Gama jetzt abgestiegen ist, dann und der Typ ja so ein krasses Talent ist, dann macht es ja eigentlich Sinn, dass er zumindest in der ersten brasilianischen Liga bleibt, oder? Oder denkst du, er geht in die zweite Liga?
Ja, oder er geht, also ich glaube, hat die nicht sogar schon begonnen in Brasilien? Ich weiß gar nicht. Also entweder er geht in die erste Liga oder direkt nach Europa, weil es wurden jetzt auch schon, also eigentlich 1A-Clubs wie Liverpool schon in Verbindung gebracht. Die Frage wäre natürlich auch, wie viele Minuten er dann da sieht. Mhm. Aber es wurden eben auch Teams wie Lyon, Sevilla schon gehandelt. Wäre natürlich auch ein guter Zwischenschritt. Mhm. Und was er so in der ersten Liga gezeigt hat, obwohl jetzt eben Vasco abgestiegen ist, traue ich ihm schon zu, dass er auch da den Durchbruch schafft. Also gerade so bei Sevilla oder so. Mhm. Die jetzt auch eigentlich immer gucken, dass sie die jungen Spieler auch entwickeln oder jetzt nicht so sehr auf die Ergebnisse schielen.
Hm. Okay. Ja, wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein, was dann auch mit ihm passieren wird. Und den anderen Talenten. Ja, dann würde ich sagen, dann haben wir es ja eigentlich, oder?
Ja, ja. Absolut.
Ich hoffe, es hat euch allen da an den Empfangsgeräten gut gefallen, was wir jetzt hier so fabriziert haben. Hoffe natürlich auch, dass euch die ganze Talente-Serie an sich gut gefallen hat, dass ihr euch da vielleicht den einen oder anderen Spieler für eure Football-Manager- oder FIFA-Karrieren da euch abholen konntet und da vielleicht eure Karrieren dort so ein bisschen vorantreiben konntet. Hatten auch schon einige Nachrichten bekommen. Finden wir auf jeden Fall ziemlich cool, dass ihr das unsere Datenbank da quasi auf dem Wege nutzt. Ansonsten lasst uns da gerne einfach immer Feedback da, wenn ihr irgendwas habt oder wenn ihr da irgendwie eine Einschätzung zu irgendwelchen Talenten braucht oder irgendwelche Tipps vielleicht zu Spielern, die man jetzt noch gar nicht so kennt, kleine Tipps so an Ansu Fati, Kamavinga kennen wir alle schon, dürfte wahrscheinlich jeder kennen, aber ansonsten sind wir da echt offen für alles, für sämtliche Tipps, wenn ihr vielleicht sagt, okay, hey, der oder der Spieler hat einen coolen Karriereweg, lohnt es sich mal näher zu beleuchten, dann gibt uns ja gerne Tipps, Anregungen, wir versuchen der Sache gerne mal nachzukommen, wenn wir auch denken, dass das passt. Und dann würde ich sagen, geht's dann irgendwann mal wieder weiter mit einer zweiten Auflage. Oder mit der zweiten Auflage schon mit der vierten Auflage mittlerweile. Unsere 110 in 2 Jahren dann irgendwann. Gucken wir, was wir das mal antun werden.
Ja.
Oder?
Ja. Wir brauchen auch immer wieder, sind wir interessiert an engagiertem Nachwuchs.
Was an Autorinnen und Autoren, meinst du?
Genau, ja. Wir werden nicht jünger.
Wir werden auch nicht jünger, das stimmt. Da hast du recht. Aber gut, zum Thema Podcast lasst uns, wie gesagt, gerne da auch irgendeine Bewertung da auf den sämtlichen Portalen. Wenn nicht, dann lasst es einfach. Wir versuchen jetzt die nächsten Wochen mal wieder ein bisschen regelmäßiger hier im Podcast-Game einzusteigen. Ging auf die letzten Wochen, Monate nicht, weil wir eben mit den CF 110 so beschäftigt waren. Ja. Hast du noch irgendwas, Amadeus? Ansonsten würde ich jetzt hier die Klasse entlassen an der Stelle.
Ich bin wunschlos glücklich.
Okay,
hat immer Spaß gemacht.
Ja, es wird zu zweit, war glaube ich das erste Mal, dass wir zu zweit noch einen Podcast gemacht haben in der Konstellation, oder?
Ja, genau, bei Herrn Ost waren wir mal
stimmt,
zu zweit, aber.
Im Rasenfunk waren wir in den letzten Jahren. Ja, das stimmt. Nur zu zweit nicht.
Haben wir trotzdem auch schon wieder wie eine Ewigkeit hervor. War im Januar 2020.
Ja, das stimmt. Da war die Welt noch echt in Ordnung.
Ja.
Ja, sei es drum. Gut, ich hoffe, ihr bleibt alle gesund, bleibt uns allen gewogen und dann hören wir uns einfach in der nächsten Ausgabe. Checkt unbedingt unsere Cavani-Frisur unter 10 aus und bewertet uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.